Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Thema Clever sparen, Klimaschützen, Sanierungsmaßnahmen für Eigentümer und Mieter. Mein Name ist Silvia Hartl. Ich bin Projektleiterin der Energieberatung der Verbraucherzentrale in Kooperation mit dem Verbraucherservice Bayern. Heute sprechen wir über einfache Maßnahmen, mit denen Eigentümerinnen und Mieterinnen Energie sparen und damit auch ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Oft mit wenig Aufwand und überschaubaren Kosten. Und ganz nebenbei sinken auch CO2-Ausstoß und Energiekosten. Thema sind Türen, Fenster, Dämmung, PV-Strom und auch über Förderung sprechen wir. Dazu begrüße ich unsere Energieexpertin Christiane Roth. Schön, dass du da bist.
Danke, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Und viele Menschen denken ja bei Energiesparmaßnahmen sofort an große Sanierungen. Aber oft bringen schon kleine Maßnahmen erstaunlich viel. Und das wollen wir heute mal ein bisschen aufdröseln.
Lohnt sich denn das überhaupt? Können kleine Maßnahmen wirklich einen Unterschied machen?
Natürlich, ja, auf jeden Fall. Also viele kleine Einsparungen summieren sich auch. Und wenn wir schon ein bisschen Energie sparen, kommt gleich eine Kosteneinsparung dazu. Und zusätzlich schützen wir gleich das Klima. Viele Maßnahmen amortisieren sich natürlich dann auch recht schnell, weil die Investition gering ist.
Das klingt nach einer echten Win-Win-Situation. Ist das auch so?
Ja, das ist so.
Gut, dann beginnen wir mit einer Maßnahme, die oft genannt wird. Wie sieht's mit Dämmung der obersten Geschossdecke aus?
Warme Luft steigt ja bekanntlich nach oben und wenn die oberste Geschossdecke ungedämmt ist, geht da tatsächlich sehr viel Wärme, also auch Energie, verloren. Und wenn wir diese oberste Geschossdecke dämmen, dann reduzieren wir diesen Verlust einfach deutlich. Es gibt ja schon seit über 10 Jahren die Pflicht, ungedämmte oberste Geschossdecken nachträglich zu verbessern. Solange das Dach natürlich ungedämmt ist, gilt das. Und leider gilt aber diese Verpflichtung nicht für selbstnutzende Eigentümer. Und deshalb sehe ich tatsächlich im Beratungsalltag relativ viele oder ab und zu immer mal wieder eine komplett ungedämmte Geschossdecke. Und da ist natürlich viele Jahrzehnte jetzt viel Energie verschwendet worden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als ob das Geschoss drunter so wie ein Cabrio ist. Also da verschwindet einfach die Wärme und es kann durchaus sein, dass die Heizenergie in diesem Fall einfach das Doppelte von dem ist, was das Gebäude mit einer gedämmten Geschossdecke verbrauchen würde. Also das lohnt sich auf jeden Fall richtig.
Ist das eigentlich teuer?
Im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen eher nicht. Oft kann man als Eigentümer oder auch Mieter, darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen, diese Maßnahme sogar selber machen. Also man kann sich die Handwerkerkosten sparen. Wenn man Sachen nicht selber machen möchte, dann kann man natürlich trotzdem einen Handwerker dazu nehmen, aber gerade bei der obersten Geschossdecke gibt's viele Fleißarbeiten, das heißt den Dämmstoff ins Dachgeschoss schaffen. Gerade wenn man nur eine kleine Einstiegsluke hat, dann freut sich der Handwerker sehr, wenn das Material schon an Ort und Stelle ist.
Klingt nach einer Maßnahme mit großer Wirkung.
Absolut, besonders in älteren Gebäuden. Also man muss auch da keine Angst haben, dass der Dämmstoff nutzlos am Boden liegt. Also nutzlos ist er auf gar keinen Fall. Und wenn man sich überlegt, später das Dach doch auszubauen, kann man diesen Dämmstoff durchaus auch wiederverwenden. Aber die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass Dachgeschosse nicht ausgebaut werden, dass es meistens nur eine Idee bleibt. Wenn es so Stellen gibt wie Türen oder andere Bereiche, wo man sagt, oh, hier kann ich ja gar keinen Dämmstoff auslegen auf der Geschossdecke, dann kann man das einfach aussparen oder man bedämmt diese Bereiche einfach nur so sehr, wie es geht. Und man kann diese Dämmung einmal begehbar ausführen oder eben auch nicht begehbar. Ganz wichtig ist aber, dass der Kaminkehrer immer noch zu seinem Arbeitsplatz kommt.
Ja, das ist wichtig. Gibt es dafür eigentlich Förderung?
Ja, für die Dämmung der obersten Geschosse gibt es eine Förderung. Hierzu muss man natürlich Fördervorgaben einhalten. Die sind im Programm Bundesförderung für effiziente Gebäude enthalten. Aktuell ist dieser U-Wert 0,14 Watt pro Quadratmeter und Kelvin und den kann man ungefähr mit einer Dämmstoffdicke von 24 Zentimetern erreichen. Auch Eigenleistung ist förderfähig, dann wird aber nur das Material bezuschusst. Wichtig ist bei der Förderung immer, dass man diese Förderung vor Durchführung der Maßnahme bzw. vor Kauf des Dämmstoffs beantragt. Dazu bräuchte man oder braucht man einen Energieeffizienzexperten und die Förderung beträgt mindestens 15%. Es gibt immer noch extra 5%, wenn ein Sanierungsfahrplan vorliegt oder es gibt auch eine Variante, wie man die Maßnahme steuerlich abschreiben kann.
Und was können eigentlich Mieter und Mieterinnen tun?
Naja, wenn es sich in einem vermieteten Objekt um eine ungedämmte Geschossdecke handelt, also eine komplett ungedämmte, dann wäre hier tatsächlich diese Verpflichtung der nachträglichen Dämmung schon längst umzusetzen gewesen. Man kann hier natürlich mit seinem Vermieter immer noch mal reden und vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass man es zusammen ausführt. Der Vermieter bezahlt den Dämmstoff und der Mieter dämmt nachher die Decke. Hier profitieren dann beide Seiten davon, aber natürlich kann man die Förderung trotzdem beantragen.
Auch die Kellerdecke wird häufig erwähnt. Warum eigentlich?
Naja, über ungedämmte Kellerdecken geht ebenfalls Wärme verloren. Der Fußboden im Erdgeschoss fühlt sich oft kalt an. Fliesen sind natürlich grundsätzlich erstmal kalt. Aber durch eine Kellerdeckendämmung lässt sich der Energieverlust in den Keller und somit auch die Oberflächentemperatur des Fußbodens deutlich verbessern.
Lässt sich das einfach umsetzen oder ist das schwierig?
Also Dämmplatten können tatsächlich direkt an die Kellerdecke geklebt werden oder anderweitig befestigt werden und das ist auch in Eigenleistung möglich. Für Kellerdeckendämmung gibt es oft auch schon fertige Systemlösungen. Also hier bekommt man den Dämmstoff schon mit verputzter Oberfläche. Es funktioniert dann schon fast so ein bisschen wie Lego. Die Platten haben Nut und Feder und das System sieht danach auch noch richtig schön aus. Natürlich gibt es an der Kellerdecke auch wieder Bereiche, die sich schlecht dämmen lassen. Also wenn viele Leitungen an der Decke verlaufen oder Stromkabelkanäle dort sind oder Fenster direkt ohne Abstand aufgehen, die Bereiche darf man tatsächlich einfach aussparen oder eben im Rahmen des Möglichen mit dünneren Dämmstoffen verbessern. Wenn man jetzt Angst hat, dass im Keller vielleicht Schimmel entsteht, wenn man die Kellerdecke dämmt, da kann man grundsätzlich sagen, wenn Bauteile auf der kalten Seite gedämmt werden, besteht fast keine Gefahr für Schimmel. Wenn Sie aber trotzdem Bedenken haben, ob das gut funktioniert, dann ist hier der Energieeffizienzexperte der richtige Ansprechpartner. Und natürlich für diese Maßnahme kann man auch Fördergeld beantragen. Hier ist es aber so, dass eine Kellerdeckendämmung oft 12 oder 14 Zentimeter braucht, bis sie förderfähig wird. Und wenn man sagt, ja okay, also 14 Zentimeter ist mir viel zu viel und ich mache weniger, da ist es tatsächlich so, jeder Zentimeter zählt.
Also vergleichsweise handelt es sich hier um geringe Kosten und dafür einen spürbaren Komfortgewinn.
Genau. Warme Füße und geringere Heizkosten und dazu vielleicht auch noch eine schöne Kellerdeckenoberfläche.
Prima. Ein weiterer Klassiker sind undichte Fenster und Türen. Da kann man bestimmt auch was machen.
Da lässt sich auch was machen, aber hier muss man sagen, hier steht vielleicht nicht die Energieeinsparung im Vordergrund, sondern die deutlich verbesserte Behaglichkeit in den Räumen. Natürlich kann man auch eine Energieeinsparung erwarten, wenn Fenster neu abgedichtet werden oder eingestellt werden. Aber der größere Effekt ist tatsächlich die Behaglichkeit. Dichtungen werden mit der Zeit einfach spröde. Man kann da einfach mal hinfassen, die sind dann schon ganz hart. Und dann schließt das Fenster einfach nicht mehr dicht. Es gibt auch diesen klassischen Papiertest. Bestimmt schon mal gehört, klemmt man ein Blatt Papier ins Fenster ein und wenn sich das einfach wieder rausziehen lässt, also Fenster schließen, und wenn sich das dann einfach rausziehen lässt, dann schließt das Fenster nicht mehr dicht. Ein anderes Indiz sind zum Beispiel Spinnweben. Wenn man Fenster hat, wo man quasi fast alle 3-4 Tage für Spinnweben wegmacht, dann ist das auch ein Indiz, dass hier Luft reinzieht, weil Spinnen sind ja schlaue Tierchen, die bauen ihre Netze da, wo ihnen das Futter direkt reingeblasen wird. Also Spinnennetze sind nicht nur nicht schön, sondern sie sind tatsächlich ein Energiesparanzeigetierchen.
Das ist ein super Tipp, werde ich gleich zu Hause gucken. Und was ist mit Fenstern, die nicht richtig schließen?
Fenster, die nicht richtig schließen, da ist ein perfektes Indiz eigentlich immer, wenn der Fenstergriff schräg steht. Und neben der Dichtung ist dieses richtige Schließen, also der Flügel richtig in den Rahmen einzufügen, das Wichtigste. Bei der Dichtung sollte man durchaus auch auf Qualität achten. Und wenn dann der Fensterbauer sowieso da ist, dann kann er natürlich die Fenster auch gleich noch einstellen. Das klassische Indiz auch für nicht richtig eingestellte Fenster oder Fenstertüren merkt man an der Balkontüre. Wenn man die zumacht und die hoppelt so komisch, das ist auch ein Zeichen, dass der Flügel nicht mehr richtig in den Rahmen passt. Also mein erster Blick geht immer gleich auf die Fenstergriffe, wenn ich einen Vororttermin habe. Oder eben frage ich auch, wie ist das mit der Terrassentür? Hoppelt die so, wenn man sie zumacht? Und meistens bekomme ich da tatsächlich ein Nicken. Jetzt gibt's beim Einstellen der Fenster aber eine Sache, das ist als Laie eine Sache, die man im besten Fall nur verschlimmbessert. Also das bekommt man einfach nicht hin. Der Fensterbauer erledigt das in wenigen Sekunden und wir würden damit Stunden verbringen und zum Schluss müssen wir ihn trotzdem anrufen. Und natürlich gilt das, was für die Fenster jetzt angesprochen war, auch für die Haustüre. Hier gibt's auch so einen einfachen Test. Man kann die beim geschlossenen Zustand einfach mal von innen dagegen drücken. Und wenn die dann so klappert, ist auch ein eindeutiges Zeichen, dass hier mal die Dichtungen ausgetauscht gehören und auch die Einstellung erneuert werden sollte.
Prima. Und wie ist es, wenn man tatsächlich ein Fenster austauschen muss, weil es defekt ist oder weil es einfach nicht mehr richtig schließt? Muss man immer gleich das ganze Fenster ersetzen?
Also wenn das Fenster natürlich defekt ist oder man sagt, die Lebensdauer ist einfach nur noch wenig Jahre, dann ist es sinnvoll, das Fenster auszutauschen. Aber wenn der Rahmen noch vollständig intakt ist und auch die Scharniere noch gut funktionieren, gibt's die Möglichkeit, auch nur die Verglasung auszutauschen. Das ist dann eine, sag mal so, ein Schritt zwischen Dichtung und Einstellen und Fenstertausch, den es hier auch nochmal gibt. Und das ist auch förderfähig.
Sehr gut. Das heißt, nicht immer ist die große Komplettsanierung nötig.
Nein, definitiv nicht. Kleine Schritte können hier ebenfalls viel bewirken.
Sprechen wir über ein Thema, das immer beliebter wird. Wie sieht's mit Balkonkraftwerken aus? Bringt das was?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge aufgezeichnet zu Photovoltaik und es ist immer noch ganz aktuell. Gerade die kleinen Kraftwerke, die am Balkon oder auf Gartenhausdächern oder an der Hauswand einfach stehen oder im Garten liegen, werden immer beliebter. Und es werden jetzt nicht nur noch 2 Platten installiert, sondern teilweise auch mehr, weil die Anlagen einfach in Kombination mit einem kleinen Speicher versehen sind. Und das macht das Ganze natürlich nochmal deutlich attraktiver, weil der überschüssige Strom vom Tag nun auch in der Nacht genutzt werden kann. Und das Ganze ist natürlich nicht nur für Wohneigentümer interessant, sondern auch für Mieter. Und hier ist es so, dass es grundsätzlich nicht verboten werden darf. Aber es können natürlich schon sicherheitsrelevante Dinge vorgeschrieben werden, dass die Platten gescheit montiert werden an den Geländern, sollen ja nicht runterfallen und andere gefährden.
Und der Strom kann sofort genutzt werden?
Genau, in dem Moment, wo Strom von der PV-Anlage produziert wird, wird er in der Wohnung oder im Haus direkt verbraucht. Das sind dann meistens die Verbraucher, die natürlich dauermäßig an den Strom angeschlossen sind, wie Kühlschrank, Router, Telefon oder auch Ladegeräte, die einfach aktuell eingesteckt sind. Und alles, was die PV-Anlage direkt produziert, wird dann verbraucht. Überschüssiger Strom ginge in den Speicher.
Und welche Rolle spielt dann der kleine Speicher?
Naja, der kleine Speicher kann den überschüssigen Strom vom Tag in die Nacht transportieren. Also nachts können wir einfach diesen Strom dann wieder aus dem Speicher rausziehen. Das funktioniert mit den Systemlösungen eigentlich komplett automatisch. Also wenn die Sonne untergeht, dann schaltet der Wechselrichter direkt auf Speicherbetrieb um. Und so ist es möglich, dass durchaus auch mal mehrere Tage vielleicht kein Strom aus dem Netz bezogen wird. Also das ist eine richtige Stromkostenreduzierung.
Ist das kompliziert eigentlich?
Nein, also kompliziert ist das nicht, gerade wenn man sich für ein System entscheidet, also ein Komplettpaket. Ganz wichtig, die Bedienungsanleitung durchzulesen, denn da steht einfach Schritt für Schritt drin, wie welcher Stecker wo und wann eingesteckt werden muss. Denn nur dann, wenn alles richtig zusammengesteckt ist, funktioniert das Ding auch. Was vielleicht für den Einkauf noch ganz interessant ist, schauen Sie vorher, wie lang die Kabel sein müssen. Denn oft sind die Kabel in diesen Komplettpaketen im Basispaket sehr kurz. Also da muss alles ganz dicht beieinander stehen. Also einmal schauen, wo ist denn meine Steckdose, wo ich das nachher einstecken möchte, also ins Haus oder in die Wohnung. Und dann, wo stelle ich die Anlage auf und wo möchte ich meinen Speicher aufstellen. Und dann mal die Leitungslänge ein bisschen messen und schauen, was in den Paketen enthalten ist. Oft sind nämlich die Kabel, wie gesagt, schon sehr kurz und da lohnt sich ein extra Blick, um gegebenenfalls sofort längere Kabel zu kaufen. Und was auch ganz wichtig ist noch bei den kleinen Anlagen, die Anlagen müssen einmal im Marktstammdatenregister gemeldet werden. Das ist auch nicht wirklich kompliziert und ich gehe davon aus, das steht auch in der Bedienungsanleitung.
Gibt es da eigentlich Grenzen für PV-Module und Wechselrichter? Dass es angemeldet werden muss, haben wir ja gerade schon gesagt, aber muss es irgendwie auch genehmigt werden? Was müssen Mieter beachten?
Also genehmigt werden muss es erstmal nicht. Bei Mietern ist es so, dass es natürlich sicher montiert sein muss und es sollte auch natürlich ein Konsens herrschen, dass man das machen darf. Und was es dann noch für Grenzen gibt, also die Wechselrichter sind ja auf 800 Watt begrenzt. Das ist das, was erlaubt ins Netz eingespeist werden dürfte. Und somit lässt der Wechselrichter auch immer nur 800 Watt ins Haus. Wenn man jetzt eine größere Anlage hat, dann wird die Differenz immer im Speicher zwischengelagert. Und 800 Watt ist eigentlich gar nicht so wenig. Damit kann man schon wirklich relativ viel betreiben. Vielleicht nicht einen Wasserkocher, aber einiges anderes funktioniert damit wunderbar. Und eins muss man aber sagen, mit 800 Watt lässt sich noch kein Auto laden.
Oder zumindest nur sehr, sehr langsam.
Nein, ich glaube, das funktioniert gar nicht, weil die Leistung einfach zu gering ist. Da springt das Ladesystem vom Auto noch gar nicht an.
Okay. Läuft die Anlage eigentlich auch, wenn Stromausfall ist?
In der Regel funktioniert ein Balkonkraftwerk bei Stromausfall nicht. Dazu müsste es eine größere Notstromsystematik haben. Wen das interessiert, das haben wir auch letztes Mal schon mal aufgezeichnet, was der Unterschied zwischen Ersatzstromversorgung und Notstromversorgung ist. Also da ruhig auch noch mal reinhören. Aber was ein Balkonkraftwerk oder eine kleine Photovoltaikanlage haben kann, ist eine Notstromsteckdose am Wechselrichter. Aber da muss man auch überlegen, was die Kosten und der Nutzen sind, weil wenn ich jetzt überlege, ich möchte den Kühlschrank beim Stromausfall weiter betreiben, dann müsste ich ja mit der Kabeltrommel den Kühlschrankstecker über die ganze Wohnung hin zu meinem Wechselrichter verlegen. Also gut überlegen, ob das sinnvoll ist, das Handy zu laden oder so ist natürlich möglich. Aber möglich ist es, aber muss man für sich selber immer die Kosten und den Nutzen miteinander vergleichen.
Prima. Also nicht jeder Haushalt braucht gleich eine große Solaranlage, oder?
Nein, also im Moment ist es ja so, dass wir nicht so genau wissen, was mit dem Strom oder mit den Einspeisevergütungen passiert. Und kleine Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu installieren, sind tatsächlich auch inzwischen sinnvoll, weil man einfach dann die Anlage genau auf den langfristig oder mittelfristig erwarteten Strombedarf des Nutzers angepasst wird. Und diese Anlagen sind natürlich deutlich wirtschaftlicher, wenn möglichst viel Strom selber verbraucht wird. Und natürlich, die Investition ist deutlich geringer. Und wenn man dann noch weiter in die Zukunft schaut, solche Anlagen lassen sich durchaus auch erweitern. Also das ist kein Problem. Man muss natürlich schon sagen, Photovoltaikmodule sind an sich im Moment nicht teuer und Speichersysteme ja auch nicht. Aber wenn einfach das Budget begrenzt ist und man sagt, ich möchte es einfach nur so groß machen, wie es für mich sinnvoll ist, dann geht auch eine kleinere Anlage.
Prima. Also für wen lohnt sich das jetzt besonders?
Also eine kleine Anlage auf dem Dach lohnt sich natürlich vor allen Dingen für Eigentümer, die ein Dach zur Verfügung haben. Und die Ausrichtung ist natürlich optimalerweise Ost, West und Süd, vielleicht sogar in Kombination. Und dann sollte der Eigentümer oder derjenige, der die Anlage betreibt, relativ viel Strom selber verbrauchen. Da kommt natürlich ein E-Auto oder eine Wärmepumpe auch ins Spiel. Wobei da muss man dann auch schauen, ob nicht eine größere Anlage vielleicht sinnvoller wäre.
Und gleichzeitig sinken mit dieser Investition ja auch die CO2-Emissionen.
Ja, natürlich. Die CO2-Emissionen, da wird ja immer viel drüber diskutiert, wie viel hat es jetzt gebraucht, um die Module zu produzieren. Aber über die Lebenszeit ist die CO2-Einsparung auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und man muss auch sagen, die Strompreise sind ja auch sehr schwankend. Und wenn man da einen Anteil einfach selber produzieren kann, sind die Kosten einfach gering, denn man hat einmal investiert und dann ist mein eigen produzierter Strompreis fix.
Wir hatten vorher schon kurz angesprochen, Einspeisevergütung, die es ja im Moment noch gibt, auch kurz die Wirtschaftlichkeit angesprochen. Wie sieht es da aus deiner Sicht in Zukunft aus?
Im Moment gibt es die Einspeisevergütung ja noch und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie die Politik schlussendlich entscheidet. Und dann sprechen wir dann drüber, wenn es es vielleicht wirklich nicht mehr gibt. Aber wenn die Einspeisevergütung wegfällt, ändert sich natürlich die Wirtschaftlichkeit einer Anlage. Trotzdem kann man sagen, dass wenn sie richtig auf die eigenen Bedürfnisse dimensioniert ist, mit dem Speicher, nicht zu groß, nicht zu klein, dann sind auch Anlagen, die keine Einspeisevergütung bekommen, wirtschaftlich. Und was natürlich dann auch sei, was man da machen kann, ist, dass man einfach den gar nicht mehr einspeist, den restlichen Strom. Das ist also alles möglich. Und diese Anlagen würden man dann aber so dimensionieren, dass sie vor allen Dingen in den Übergangszeiten und nicht im Winter und auch nicht im Sommer den Strom optimal decken. Im Winter haben wir sowieso immer das Problem mit dem kurzen Tag. Da schaffen wir es, unseren Strombedarf eh nicht zu decken. Und im Sommer haben wir immer Überproduktion. Also hier gibt's dann so ein gesundes Mittelmaß. Und schlussendlich entscheidet dann vielleicht doch wieder der Geldbeutel, wenn man sagt, okay, das reicht mir einfach. Da gibt's natürlich vom Verbraucherservice auch die Möglichkeit, sich jederzeit beraten zu lassen, telefonisch, vor Ort oder eben auch für einen geringen Anteil von 40 Euro bei Ihnen zu Hause.
Mittlerweile speisen ja schon recht viele Privatleute, aber auch Großanlagenbetreiber Strom ein, der zu einem Überschuss führt und gar nicht mehr abgenommen wird.
Ja, das ist richtig. Und da sind wir natürlich in hochpolitischen Themen wie Netzausbau und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Strombedarf nochmal steigen wird. Also wir werden diesen derzeit vielleicht überschüssigen Strom durchaus brauchen. Wenn man jetzt dran denkt, dass teilweise schon LKWs elektrisch fahren, die brauchen ja dann auch wieder den Strom. Oder wir den Strom dann auch in Wasserstoff umwandeln können. oder eben dann auch sogenannte Pumpspeicherkraftwerke betreiben. Das ist auch ein Zwischenlager für überschüssigen Strom. Da wird Wasser einen Berg hochgepumpt, wenn Strom übrig ist. Und wenn dann Strombedarf ist, wird das Wasser abgelassen und über Turbinen wird dann wieder Strom erzeugt. Da ist zum Beispiel das Walchensee-Kraftwerk ein Beispiel dafür. Und dann lässt sich natürlich dieser Strom auch noch in Großspeichern speichern. Die werden ja jetzt auch langsam aufgebaut. Und dadurch können wir das ganze Stromnetz inzwischen auch relativ gut entlasten und müssen gar nicht so viel Strom mehr wegwerfen.
Gilt eigentlich nicht, je mehr PV-Module auf dem Dach sind und je größer der Batteriespeicher ist, desto mehr Strom kann ich selbst produzieren und nutzen. Die Materialpreise sind ja jetzt sehr gesunken.
Es ist richtig, dass die Kosten für PV-Anlagen und Speicher derzeit wirklich niedrig sind. Und was auch ein Vorteil ist, dass viele Solateure zurzeit auch Kapazitäten frei haben. Also es dauert nicht Monate oder Jahre, bis man eine Anlage bekommt, sondern das geht eigentlich recht schnell. Grundsätzlich, je größer die Anlage, desto mehr Strom, das ist richtig. Aber es ist so, dass natürlich dieser Strom hauptsächlich im Sommer produziert wird. Und im Sommer verbrauche ich einfach nicht so viel. Das heißt, für einen Durchschnittshaushalt, sagen wir mal, auch wenn der eine Wärmepumpe und ein Elektroauto hat, sind Anlagen zwischen 12 bis 15 kW Peak mit einem Speicher, der vielleicht auch so 10 bis 15 Kilowattstunden zwischenspeichert, die beste Lösung. Dass wir uns hundertprozentig unabhängig machen, das ist einfach illusorisch. Es ist ja immer so, wenn ich irgendwas zu 100% machen möchte oder will, die letzten Prozent, um diese 100 zu erreichen, sind sehr anstrengend und in diesem Fall natürlich sehr teuer. Und um hier eine optimale Lösung zu finden, wie gesagt, erstmal beraten lassen und sich das eben die Möglichkeiten, die ich habe mit meiner Dachfläche und die Verbrauchs- oder Bedarfsoptionen miteinander vergleichen und dann einfach alles miteinander gut kombinieren. Und dann schau mal, die Photovoltaikanlage sollte sich tatsächlich über die nächsten 20 Jahre amortisieren. Also wir reden hier nicht von so ganz kurzen Amortisationszeiten, sondern das darf auch durchaus ein bisschen länger dauern, denn die Anlagen sind sehr, sehr langlebig.
Gibt es eigentlich Förderung für diese Anlagen oder kommen da zusätzlich weitere Kosten noch dazu?
Das werde ich tatsächlich viel gefragt und viele sagen ja dann, ja, jetzt fällt ja das weg. Aber man muss immer noch sagen, im Moment ist ja eine Photovoltaikanlage immer noch mehrwertsteuerbefreit. Das heißt, da bekommen wir 19% direkt geschenkt. Und was es dann noch gibt, ist ein kostengünstiger Kredit bei der KfW, der heißt Erneuerbaren Energien Standard. Und je nachdem, wie viel Einkommen ich habe, bekomme ich hier einen sehr, sehr günstigen Zinssatz. Wenn ich sage, ich möchte eine PV-Anlage, aber kann mir das einfach im Moment nicht leisten, dann besteht hier die Möglichkeit für jeden, sich auch einen Kredit zu holen. Ansprechpartner ist in dem Fall auch erstmal der Energieeffizienzexperte und dann später auch Ihre Hausbank, denn das ist ein bankdurchleitender Kredit. Und ja, dann lässt sich auch für jemanden, der sagt, ich habe jetzt vielleicht gerade aktuell nicht so viel Geld, aber ich möchte es trotzdem machen, die Möglichkeit, das umzusetzen.
Kannst du auch noch was zu den Zählerschränken sagen? Da muss man ja, glaube ich, auch was anpassen.
Naja, in älteren Gebäuden ist es tatsächlich so, dass es manchmal noch nicht mal einen Zählerschrank gibt. Da hängt also der Sicherungskasten so an der Wand. Da wäre jetzt grundsätzlich von der elektrischen Seite auch mal die Möglichkeit oder die Chance, das Ganze richtig modern abzusichern. Aber ja, wenn eine Photovoltaikanlage kommt, dann muss auf jeden Fall der alte schwarze Zähler raus, also der, wo das Rad sich noch dreht. Achtung, bei Balkonkraftwerken darf der bleiben und der darf sich da auch rückwärts drehen. Aber für größere Photovoltaikanlagen gilt, da wird der Zähler getauscht. Denn im Moment ist ja so, ich möchte ja meine Einspeisemenge auch gezählt haben und dann auch die Einspeisevergütung bekommen. Und dafür brauche ich einen neuen Zähler. Auch wenn ich eine Wärmepumpe oder eine Warmwasserwärmepumpe oder eine Wallbox installiere, dann brauche ich auch einen gescheiten Zähler, denn oft sollen die ja dann nur laufen, wenn Photovoltaikstrom kommt. Und das geht natürlich auch nur mit einem modernen Stromsystem.
Braucht man dann eigentlich auch so einen Smart Meter?
Naja, Smart Meter Rollout ist ja so eine Sache. Wir hatten ja letztens eine Veranstaltung. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war der Prozentsatz unter 1 oder 5% von den aktuell eingebauten Smart Metern. Also das verschieben wir mal auf den übernächsten Podcast. Schauen wir mal.
Das war jetzt fies. Wir schneiden das raus mit dem Smart Meter. Wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute nur eine Botschaft mitgeben könntest, welche wäre das?
Eine ist schwierig, aber sagen wir mal so, kleine Maßnahmen lohnen sich auf jeden Fall. Und auch Eigenleistung ist da durchaus eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und trotzdem Förderung zu kassieren. PV-Anlagen sofort umsetzen, klein anfangen und vielleicht größer weitermachen.
Das klingt doch nach einem guten Plan und durchaus auch umsetzbar. Ich finde auf jeden Fall, wir haben jetzt einen guten Überblick bekommen, welchen kleinen Maßnahmen oder mittelfristige Maßnahmen man umsetzen kann, auch mit kleinerem Geldbeutel. Ich danke dir auf jeden Fall für die spannenden Einblicke und besonders für die Tipps, die du uns gegeben hast. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht starten Sie ja schon heute mit der Planung der ersten kleinen Maßnahme bei sich zu Hause. Zur Unterstützung empfehlen wir Ihnen natürlich unsere neutrale Energieberatung der Verbraucherzentrale beim Verbraucherservice Bayern, die dank der Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums kostenfrei ist oder eben maximal 40 Euro Eigenanteil kostet. Die Telefonnummer und Links sehen Sie in den Shownotes und bis zur nächsten Folge von Nachgefragt und gut informiert.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.